Das Wort Gottes für diesen Sonntag, für diesen Gottesdienst, finden wir in 1. Mose 3. 1. Mose 3 und wir lesen die ersten 7 Verse. Aber die Schlange war listiger als alle Tiere auf dem Felde, die Gott der Herr gemacht hatte. Und sprach zu der Frau, ja, sollte Gott gesagt haben, ihr sollt nicht essen von allen Bäumen im Garten? Da sprach die Frau zu der Schlange, wir essen von den Früchten der Bäume im Garten. Aber von den Früchten des Baumes mitten im Garten hat Gott gesagt, esst nicht davon, rührt sie auch nicht an, dass ihr nicht sterbet. Da sprach die Schlange zur Frau, ihr werdet keineswegs des Todes sterben, sondern Gott weiß, an dem Tage, da ihr davon esst, werden eure Augen aufgetan und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen wäre und verlockend, weil er klug machte. Und sie nahm von der Frucht und aß und gab ihrem Mann, der bei ihr war, auch davon und er aß. Da wurden ihnen beiden die Augen aufgetan und sie wurden gewahr, dass sie nackt waren und flochten Feigenblätter zusammen und machten sich Schürze. Nach dem Gebet wollen wir unseren Gott ehren mit dem Lied aus dem grünen Liederbuch unter Nummer 43. Groß ist dein Name, Herr, wir loben dich. Und ich bitte Sie zum Gebet und zum Lobpreislied aufzustehen. Lebendiger Vater, ewiger Gott, wir danken dir für diesen Morgen, an dem wir hier zusammenkommen dürfen in diesem Haus und deinen Namen ehren können, dich besingen können, beten können, in der Gemeinschaft zusammen sein dürfen, derer, die dich lieb haben und deinen Namen nennen. Hab ganz, ganz herzlichen Dank. Und wir verbinden uns in diesem Augenblick mit denen, die diesen Gottesdienst mitverfolgen, im Livestream oder zu einem späteren Zeitpunkt hören werden. Danke, dass du die Möglichkeit hast, an allen Orten durch deinen Geist gegenwärtig und präsent zu sein. Du bist es, Herr, dessen Name wir ehren. Du bist der Allmächtige, du bist der Ewige, der planvolle, barmherzige und liebende Gott und Herr. Wir preisen dich. An diesem Morgen wollen wir ganz besonders für die bitten, die in der nächsten Generation nachwachsen, in diesem Haus, in den Kindergottesdiensten und in den Programmen des Gästehauses sind, bitten dich um deinen Segen, ganz besonders für die Jungscharler, die in diesen Tagen hier waren, dass du jedes einzelne dieser Kinder segnest und ihre Eltern und Familien mit dazu. Danke, dass du großzügig, weise und liebevoll bist. Wir beten dich darüber an. Danke, dass du uns auch hier siehst, wie es uns geht, was uns bewegt, was uns erfüllt. Wir kommen jetzt zu dir und erbitten ein Wort von dir. Wir brauchen es. Und wir bitten dich, dass du für diese Auslegung deines Wortes, Rainer Wörz, in unserer Mitte segnest und dass dein Heiliger Geist das gebraucht, um bei uns anzukommen in unserem Leben für diesen Tag und für die nächsten Schritte, die vor uns liegen. Danke, dass wir mit dir rechnen können. Danke, dass deine Augen weit offen sind über uns und dass du nicht nur uns hier siehst, sondern dass du auch alle deine Leute auf dieser Erde siehst, in welcher Lage sie auch immer sind, dass du dein Volk siehst, dass du diese Welt siehst und dass du mit Erbarmen über uns wachst. Wir beten dich an, du großer Gott, gelobt seist du. Amen.
Haben Sie es im Frühjahr mitbekommen? Da ist ein Paradies untergegangen. Ein Paradies wurde zerstört, so lauteten die Zeitungsmitteilungen. Es ging um das wunderschöne Südseeparadies Vanuatu. Das wurde von einem Zyklon heimgesucht mit Windgeschwindigkeiten bis 330 Kilometer. Mal zum Vergleich, einige von uns erinnern sich noch an den Lothar. Den Lothar 1999 hier in Deutschland, diesen verheerenden Sturm. Und er hatte in Karlsruhe, ich habe extra mal nachgeschaut, Windgeschwindigkeiten bis 150 Kilometer. Also Vanuatu 330 Kilometer und dort leichte Bauweise. Ein Paradies wurde zerstört, viele Tote, ein Viertel der Bevölkerung obdachlos, die Hauptstadt Port Vila schwer zerstört. Und im Rahmen unserer Betrachtung der Urgeschichte wollen wir uns mit der Zerstörung eines anderen Paradieses heute Morgen beschäftigen. Diese Zerstörung dieses Paradieses hatte viel katastrophalere Folgen für Tier und Umwelt, für den Menschen, als die Zerstörung von Vanuatu. Der Sündenfall, er war die Ursache. Und wir müssen uns zunächst einmal die Ausgangslage anschauen, also wie war die Grundsituation. Wir haben ja in den ersten Kapiteln gesehen, wie Gott die Welt geschaffen hat, wie er nach dem Ursündenfall, das haben wir alles ausführlich betrachtet, im Sechstagewerk, im Hexaemeron, diese zerstörte, durch das Gericht in Unordnung geratene Welt wiederherstellte und wie er dann als Krone der Schöpfung den Menschen geschaffen hat. Menschenmann und Menschenfrau, Ish und Isha, die beiden, die auf Augenhöhe einander helfen und dienen sollten, gemeinsam den Auftrag Gottes durchzuführen. Und wir können uns diesen Garten Eden, Paradies ist ja eine Übertragung in der Septuaginta, also im hebräischen Text wird von Garten Eden gesprochen. Wir können uns diesen Garten Eden nicht schön genug vorstellen. Eine wunderbare Harmonie. Und es ist ja immer so, dass immer in der Bibel alles, aller Segen, alles Leben, alles Gute, alle Gemeinschaft, alle Harmonie, aller Frieden, wenn es wirklich Frieden ist, wenn es wirklich Harmonie ist, wenn es wirklich Segen ist, von oben kommt. Das heißt, solange die Beziehung des Menschen mit Gott in Ordnung ist, ist sozusagen der Segenskanal Gottes geöffnet. Und das fließt dann auch in die Horizontale, in die Beziehung der Menschen untereinander und in der Beziehung des Menschen zu seiner Umwelt. Und so haben wir eine perfekte Welt. Jetzt kann es losgehen. Es ist, um es mit den Worten der Bibel zu sagen, im hebräischen Text, Meot Tov, das ist überaus gut, dem war nichts hinzuzufügen. Es hat nichts gemangelt. Gott hat alles gegeben. Kein Leid, kein Tod, kein Schmerz, keine Krankheit, keine Gewalt. Nichts Böses trübte den Garten Eden. Alles war in Paradiese schöne, die Tiere friedlich, die Pflanzen gedeihten prächtig. Und es musste auch kein Tier getötet werden, denn Mensch und Tier, also jetzt ja natürlich das Raubtier, waren Vegetarier. Und erst nach der Sintflut, also beim Tier wohl nach dem Sündenfall, aber bei den Menschen nach der Sintflut, wurde das Fleisch zur Speise freigegeben. Wenn man das mal so auf unsere Verhältnisse überträgt, und ich hänge manchmal solchen Gedanken nach, wie wäre das eigentlich, wenn ein Stück weit dieser Paradieseswelt heute wieder wäre? Wie könnte man sich das vorstellen? Keiner lügt, keiner betrügt. Man kann jedem vertrauen wie seinem besten Freund. Es gibt keine Straftaten, es gibt keine Kriege. Es braucht natürlich auch kein Finanzamt. Das ist für den einen oder anderen schon allein paradiesisch, diese Vorstellung. Keine Polizei, keine Staatsanwaltschaft, keine Gefängnisse, keine Richter, keine Polizisten. Alle sind ehrlich. Jeder gibt gerne ab, teilt gerne. Die Ernten sind reichlich, mehr als genug, es bleibt über, kein Unwetter, keine Trockenheit, keine Schädlinge, keine Leiden, kein Sterben, keine Krankheit und deswegen auch keine Ärzte und keine Krankenhäuser. Wäre das nicht schön? Glauben Sie, dass es einmal wieder so kommen wird? Glauben Sie, dass die Welt einmal so wieder aussehen wird? Das klingt doch wie ein Traum, das ist doch wie ein frommes Märchen. Aber die Bibel berichtet davon. Die Bibel berichtet davon, dass die Welt einmal wieder paradiesisch werden wird. Und wir sehen, wie Gott eigentlich den großen Bogen spannt. Und ich werde ja nicht müde bei meiner Betrachtung der Urgeschichte, der Dinge des Anfangs, Fremdwort Protologie, immer zu betonen, das, was am Anfang war, ist Prophetie für das, was am Ende sein wird. Protologie und Eschatologie hängen zusammen. Und deswegen sind genau die beiden Bereiche, weil sie so fundamental und grundlegend sind, von der kritischen Wissenschaft am meisten angefochten. Da wird also in Frage gestellt, überhaupt, dass es Gott gibt, aber wenn man das schon unterstellen würde, dass er die Welt geschaffen hat oder dass er sie so geschaffen hat. Und natürlich, wenn man ans andere Ende geht, wird bezweifelt, dass Jesus wiederkommt, dass Israel errettet wird, dass er einen Garten Eden auf der ganzen Welt geben wird und all die Zustände, die uns am Ende der Bibel beschrieben werden. Und wenn man nur mal die ersten Kapitel mit den letzten vergleicht, dann merkt man auch schon den Bogen, den Gott spannt. Und die ganze Geschichte dazwischen ist sozusagen Entfaltungsgeschichte, zunächst der Unheilsgeschichte der Menschen und der Geschöpfe und dann der Heilsgeschichte Gottes. Beides eben. Und wenn man die beiden oder die Kapitel des Anfangs und des Endes vergleicht, dann merken wir, am Anfang taucht eine Schlange auf, wir werden sie ja gleich noch genauer betrachten, die taucht wieder auf, am Ende der Bibel, nur ist sie da gebunden. Da gibt es einen Baum des Lebens, hinten gibt es die Lebensbäume in Potenz oder den einen Lebensbaum in Potenz. Da gibt es Wasser, der vier Ströme im Garten Eden, am Ende gibt es Wasser des Lebens, die alles erfüllen und herrlich machen werden. Eschatologie, Protologie, Protologie und Eschatologie. Nach einer Umfrage, und das hat mich doch ein bisschen erstaunt, die die Zeitschrift Eltern Family durchgeführt hat, bei Schülern zwischen 9 und 19, da kam doch erstaunlicherweise heraus, dass ein Viertel der Befragten an ein Paradies glaubten. Na, nicht unbedingt so, wie es die Bibel berichtet, aber irgendwie, stellen Sie sich vor, muss da doch noch was kommen. 70%, um Ihnen mal zwei, drei Zahlen aus dieser Studie, aus dieser Befragung zu nennen, 70% glauben daran, dass mit dem Tod nicht alles zu Ende ist. 15% sagen nur, man muss sagen, nur 15% sagen, dass es kein Leben nach dem Tod gibt. 27%, also etwas mehr als ein Viertel, glauben an ein Paradies im Himmel, 19% an eine Wiedergeburt. Ein 12-Jähriger hat gesagt, irgendwie, mit dem Geld, das beschäftigt die Leute, mit dem Finanzamt, sie mussten auch lachen. Ja, paradiesisch ist, wenn es kein Finanzamt gibt. Und dann hat ein 12-Jähriger gesagt, man braucht nichts zu bezahlen, das ist für ihn himmlisch, paradiesisch, ja. Und es gibt keine Kriege. Also jetzt zurück zum Meot Tov, zu dieser wunderbaren Ausgangssituation. Jetzt hätte sich ja alles so herrlich entwickeln können. Und wir müssen uns vorstellen, Gott ist immer ein Gott der Entfaltung, des Lebens, des Wachstums, nicht des Stillstandes. Herrlichkeit, Leben bei Gott, Gemeinschaft mit Gott ist nicht nur bewahrt, eingefrorene Herrlichkeit sozusagen, sondern immer Entwicklung, immer ein Vorangehen, eine Entfaltung, ein Wachstum, eine Mehrung des Lebens. Das gilt auch übrigens fürs Gemeindeleben. Wer nur bewahren will, wer sagt, unsere einzige Aufgabe sozusagen auf der Zielgerade der Geschichte der Gemeinde ist, zu tradieren, im positiven Sinn zu bewahren und festzuhalten, der verkennt das Wesen Gottes. Denn Gott will immer in dieser Zeit gelebt werden und will sich entfalten, will vorangehen. Liebe und Leben Gottes wollen wachsen. Und so war auch der Garten Eden auf Wachstum angelegt. Adam und Eva, das erste Menschenpaar und auch die gesamte Tierwelt, Flora und Fauna, Tier- und Pflanzenwelt, waren zwar vollkommen, es war alles da, aber sie waren nicht vollendet. Sie sollten hineinwachsen in das Wachstum Gottes. Also das Bild hinkt jetzt natürlich ein bisschen, aber Sie kennen das, wenn man sagt, ein kleines Kind, das geboren wird, ein Säugling, da ist ja alles da. Wenn es gesund ist, da ist ja alles da, da fehlt ja nichts, aber kein Mensch würde sagen, das ist jetzt schon der Zustand, den Gott sich eben mit dem Menschen vorstellt. Sondern es geht jetzt über Kindheit, Jugendzeit, Pubertät zum Erwachsenwerden, zum selbstständig, zum reifen Menschen zu werden. Das Bild hinkt insofern, als dass Adam und Eva nicht naive Kinder waren, also wie kleine Kinder waren. Aber es ist eben doch insofern zutreffend, dass es eine Entwicklung, ein Wachstum geht. Und jetzt hätte alles wunderbar werden können, aber es kommt, und Sie wissen das natürlich, es kommt ganz anders. Natürlich haben sich die Ausleger auch gefragt, wie lange waren eigentlich Adam und Eva in diesem ungefallenen Zustand? Ich weiß es nicht. Und ich glaube, man weiß es grundsätzlich nicht. Manche denken, es ist ein verkürzter Gottestag gewesen von 3,5 Jahren, manche sagen, es sind 1000 Jahre, aber da habe ich so meine Zweifel, und das ist wichtig, mir das auch festzustellen, dass ja der Mehrungsauftrag und der Mehrungssegen bereits vor dem Sündenfall der Menschen gegeben wurde. Bereits bei der Erschaffung des Menschen, Mann und Frau, im 6. Tag, heißt es, seid fruchtbar und mehret euch. Und das wird nachher nur noch mal wiederholt. Also, und da gehe ich davon aus, dass die Zeit nicht so lang gewesen sein kann im ungefallenen Zustand, denn ansonsten wären ja wohl schon Kinder da gewesen. Wie lange ist der Fall Adams her? Auch das wissen wir nicht genau. Ich war jetzt gerade in Israel und wir haben ja Yom Kippur gehabt, den Neujahrstag. Und im Judentum sind wir jetzt im Jahr 5776. Ja, die lassen ein bisschen was weg, ob das so genau stimmt. Aber interessant ist, dass so nach biblischer Zählung es vielleicht 6000 Jahre her gewesen sein kann, wenn wir der Bibel vertrauen und nicht die Maßstäbe der Wissenschaft unbedingt anlegen müssen. Und das war schön, ich war wieder mal in einer Führung im Tunnel an der Klagemauer. Das ist ja so, die Klagemauer ist ja nur ein kleiner Teil der großen Umfassungsmauer des Herodianischen, des zweiten Tempels. Also das, was man da sieht, ist vielleicht nur ein 20%. der Westmauer, der Umfassungsmauer, die Herodes bauen ließ, um den eigentlichen Tempel. Und jetzt hat man da im Fortgang, das ist ja alles viele Meter unter der Erde, im Fortgang hat man einen Tunnel gegraben an dieser alten Mauer entlang. Und da hat man noch ganz, ganz alte Steine, kann man da besichtigen. Und die Juden wollen ja möglichst nah an das Allerheiligste kommen. Und sie gehen auch dorthin, um zu beten. Und da ist zum Beispiel der größte Stein der Welt. Und man weiß gar nicht, wie die den damals so richtig bewegen konnten. Der wiegt etwa 500-600 Tonnen. Ja, also 8 oder 10 Meter oder 11 Meter lang und ein Riesenteil. Jedenfalls zurück zu unserem Guide, der uns da geführt hat im Tunnel an der Klagemauer. Es war ein traditioneller, vielleicht ein orthodoxer Jude aus New York. Er sagte, er war 5 Jahren eingereist. Und er begann seine Erklärung einfach in unserer Gruppe damit, und er wusste nicht, dass wir eine fromme Gruppe sind, vor 6000 Jahren waren hier Adam und Eva. Wow, ich habe geschmunzelt, ich dachte, wenn der säkulare Gruppen hat, da regt sich doch gleich Protest. Aber der hat es einfach so gesagt, mir hat es richtig gut gefallen. Und dann hat er Lieder gesungen und sein Herz hat gebebt. Und dann, ich habe es ihm auch nachher gesagt, das war ein wirkliches Zeugnis. Er ist nach Israel aus den USA gekommen, um den Gott der Väter zu suchen und ihm zu dienen. Aber wir müssen zum zweiten Punkt kommen, wir haben die Ausgangslage jetzt beleuchtet, zum eigentlichen Sündenfall. Und alles beginnt mit einer harmlosen, frommen Frage und endet damit, dass ein Apfel gegessen wird. Ja, kann das den Weltenlauf verändern? Kann das denn so schlimm sein? Kann das die Weltgeschichte in eine andere Bahn lenken? Kann das eine Katastrophe sein? Und wir sehen an dieser kleinen Geschichte, dass nicht nur in der Heils- oder in der Unheilsgeschichte scheinbar kleine Fehlentscheidungen, sondern auch im persönlichen Leben scheinbar kleine Fehlentscheidungen ungeheure Folgen haben können. Eine ungeheure Negativdynamik entwickeln können. So war es ja auch. Es war ja ausgehend von diesem Geschehen, das eigentlich theologisch nur so richtig im Neuen Testament gedeutet wird, ausgehend von diesem Geschehen ein Tsunami, ein Unheils-Tsunami, der über die Welt gegangen ist. Mit katastrophalen Folgen bis heute. Schauen wir uns die Protagonisten im Drama an. Wir haben da Adam und Eva, eine sprechende Schlange und diesen geheimnisvollen Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, von dessen Früchten man nicht essen darf. Und wir haben uns im zweiten Kapitel bei dieser Betrachtung schon mal ein bisschen Gedanken gemacht. Also Adam und Eva, ich habe es bereits gesagt, das erste Menschenpaar mit überragender Begabung, geschaffen im Ebenbild Gottes und in seinem Auftrag unterwegs, den Garten und später die ganze Erde zu bebauen und zu bedienen. Aber halt, sind sie bei der Arbeit? Nein. Sie stehen mitten im Garten an einer besonders gesegneten, aber auch gefährlichen Stelle. Es ist ja der Ort, wo der Baum des Lebens war, aber auch dieser geheimnisvolle, gefährliche Baum, der Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Sie stehen also sozusagen auf Messerschneide. Sie stehen wirklich an einer entscheidenden Weggabel, an einem entscheidenden Punkt. Wollt ihr essen vom Baum des Lebens? Weiter, voran. Wollt ihr nehmen vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen und Gottes Gebot übertreten? Halt, stopp, Lebensgefahr. Und das ist manchmal so, dass Gott in unserem Leben Situationen zuspitzt, wo wir besonders gesegnet sein können durch Gehorsam und wo wir besonders Irrwege gehen können durch Ungehorsam. Zugespitzt. Dann haben wir diesen geheimnisvollen Baum, ich habe ihn jetzt immer wieder schon genannt, Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Wir wissen eigentlich gar nicht genau, was dieser Baum ist. Entscheidend ist jedenfalls, dass Gott sagt, man soll davon nicht essen. Und da können wir schon ein weiteres lernen. Wir müssen nicht alles verstehen, um Gott gehorchen zu können. Nirgendwo steht, dass Gott sich uns permanent erklären muss und dass Gott uns alles erklären muss, damit wir gehorsam sein können. Was Gott von uns fordert, ist Vertrauen oder was Gott erreichen möchte. Fordern ist schon so negativ gesagt. Was Gott erreichen möchte, ist Vertrauen. In Liebe auf ihn eingehen. Und Vertrauen kennzeichnet sich gerade dadurch, dass ich eben vielleicht nicht alles verstehe, nicht mir alles einleuchtet. Aber ich vertraue, ich tue es trotzdem. Es kann bei diesem Baum, um mal einige Aspekte zu nennen, wir wollen uns da nicht so lang aufhalten, es kann bei diesem Baum nicht darum gehen, dass sie generell nicht Gutes und Böses unterscheiden konnten. Manche haben diese Meinung gehabt, also da war Adam und Eva dann wie so kleine Kinder, die noch keine Ahnung hatten. Das kann es ja nicht sein, denn wir müssen uns ja vorstellen, Adam und Eva sind geschaffen in der Gott-Ebenbildlichkeit. Sie waren nicht vollkommen naiv. Oberrabbiner Dr. Josef Hermann Herz schreibt, Gutes und Böses, das wäre ein hebräisches Idiom für alle Dinge. Es ginge bei diesem Baum um das Verlangen nach Allwissenheit. Sie wollten göttlich sein, alle Dinge wissen, erkennen, Allwissenheit. Und beim anderen Ausleger habe ich den klugen und guten Satz gefunden, die gewonnene Erkenntnis, nämlich durch das Essen, bei der Frucht des Baumes der Erkenntnis, die gewonnene Erkenntnis bedeutet den Verlust der Einsicht der göttlichen Weisheit zugunsten eines bloßen irdischen Vielwissens. Ich weiß viel, aber nicht mehr das Entscheidende. Aber ich dachte, das ist es. Das leuchtet mir ein. Denken Sie mal an unsere Zeit. Irgendwo habe ich gelesen, wahrscheinlich ist die Zeit jetzt schon kürzer, dass sich alle 5 Jahre das Wissen, was immer das jetzt nun genau sein mag, das Wissen der Menschheit verdoppelt. Die Perioden werden immer kürzer, es geht exponentiell nach oben. Aber sind die Menschen wirklich klüger geworden? Die Schlange weiß viel, aber weiß sie das Entscheidende? Viel Wissen ist noch lang nicht die Weisheit Gottes. Viel Wissen bedeutet noch lange nicht wirklich klug im Sinne der Bibel zu sein. Nun hat Gott nichts gegen Wissen, aber es muss sozusagen eingebettet sein, geheiligt sein in der Beziehung zu Gott. Nur dann kann es wirklich zum Segen gereichen. Und so haben wir eine Endzeitgeneration, die viel weiß, die viel erklären kann, die ihr Machbarkeitswahn auch ein Stück weit technisch und so weiter erlegen ist, aber die das Wesentliche, wie dieses Wissen in Bezug auf das Ganze zu verwenden ist, verloren hat. Man weiß viel. Ich habe überlegt, kann dir das auch als Christ passieren, dass du viel weißt, aber das Wesentliche übersiehst? Kann schon sein. Kann schon sein. Viel Wissen. Ein anderer tippt auf eine Art Gnosisbaum, der angeblich erleuchtet und eine höhere Gott vorbehaltene Sphären führt. Dafür spricht natürlich auch, dass sie sein werden wie Gott. Wir wissen es nicht genau, aber da steckt viel drin und wir werden es mal vom Herrn selber erklärt bekommen. Dann haben wir noch die sprechende Schlange. Natürlich haben viele auch gelacht, das ist ein reines Bild. Ich bin mir da nicht so sicher. Auf dem Rückflug bin ich mit einem der Mitarbeiter der Synagoge in Basel ins Gespräch gekommen und ich habe ihn natürlich auch gefragt, was die Nachasch, die sprechende Schlange, jetzt hier sein soll. Und er hat mir so selbstverständlich erklärt, naja, damals waren die Tiere noch ganz anders und diese Schlange, die hatte Beine. Ja, weiß ich nicht. Andere lachen darüber, aber es fand ich auch wieder schön, dass er einfach auch versucht, das Wort Gottes, wobei das nicht direkt in der Bibel steht, so zu nehmen. Wir sehen ja beim Esel Bileams, dass Gott sozusagen gewissen Vorhang wegnehmen kann und dann sind die Tiere plötzlich präsent. Dann können die sprechen, dann können die denken, dann haben die sittliches Empfinden. Der Esel sagt nicht nur irgendwas, sondern er sagt, wie viele Jahre diene ich dir treu und warum schlägst du mich jetzt? Ja, vielleicht gucken sie ihren Pudel und ihren Hund und ihre Katze und ihre, was weiß ich, was sie da haben, ihre Kühe anders an. Wir haben ja schon letztes Mal gesagt, der Gerechte erbarmt sich seines Viehs, aber er macht das Vieh nicht zum Mensch. Tier bleibt Tier und Mensch bleibt Mensch. Aber dass da viel mehr drinsteckt, als wir heute vielleicht glauben und ahnen, das ist für mich jedenfalls klar. Es ist ein geheimnisvolles Wesen. Man weiß auch nicht, hat der Teufel, der ja hinter allem steckt in dieser Sache, hat der Teufel sich sozusagen in dieser Gestalt inkarniert oder war es ein Tier, das herrlichste und schönste vielleicht im Garten Eden, das er benutzt hat. Entscheidend ist jedenfalls, es geht um eine satanische Verführung und wir wollen uns einmal diese Verführungsmethoden des Teufels anschauen. Und mir geht es immer so, eigentlich ursprünglich, als ich das konzeptioniert hatte, diese Urgeschichte, da wollte ich in viel größeren Schritten vorangehen. Und dann habe ich gemerkt, das geht nicht. Man lässt so viel weg, so viel Grundsätzliches, so viel Wichtiges weg. Wir müssen uns schon die Zeit nehmen, mal genauer hinzusehen, nicht nur einfach drüber zu sehen, nicht nur einfach husch, husch. Und Gott lohnt uns das, wenn wir uns Mühe geben. Er hat nicht alle Dinge an der Oberfläche. Er lohnt uns das, wenn wir uns Mühe geben und graben. Das ist auch Ausdruck der Liebe. Wenn dir was wichtig ist, wenn du etwas liebst, dann willst du es genauer wissen. Und deswegen hat Gott nicht alle und jede Wahrheit an die Oberfläche gelegt, wo man sozusagen zwischen zwei Filmen mal eben in die Bibel guckt und dann sind die Dinge klar. Sondern es geht um Graben, es geht um Mühe. Und es geht um die Freude des Entdeckens und des tiefer Verstehens. Und parallel mit dem Lebensvollzug und wie das ins Herzen greift. Schauen wir uns die vier Verführungsmethoden, man kann mehr nennen, die ich mir notiert habe, einmal an. Erstens, der Teufel verengt die Sicht, verharmlost die Gerichtsfolgen und missachtet die Ordnung Gottes. Zweitens, Schlangenlist mischt Wahrheit mit Lüge. Drittens, der Feind arbeitet mit dem Wort Gottes, das er entstellt, verdreht und in Frage stellt. Und viertens, der Feind übertreibt und unterstellt Gott Böses. Der Teufel verengt die Sicht. Der Garten war wunderbar. Schöner kann man sich's nicht vorstellen. Und ich vermute, die sind nicht zufällig in der Mitte des Gartens von der Schlange angetroffen worden. Das hat sie beschäftigt. Das einzig Verbotene hat sie beschäftigt. Und so sage ich gerne, sie schlichen um diesen Baum. Und der Teufel hat sie beobachtet. Und er hat den günstigen Moment abgewartet. Er hat das Verlangen und die Gier in den Augen gesehen. Und dann hat er seinen diabolischen Disput begonnen. Mit dieser frommen Frage. Aber sie waren fasziniert vom einzig Verbotenen. Sie waren fixiert, verengt. Hiob hat einen Bund mit seinen Augen gemacht. Das Auge ist eine interessante Sache nach der Schrift. Es ist ein besonderes Einfallstor. Es ermöglicht den Zutritt in das Innere des Menschen. Und wir sollten sehr wachsam sein, was unser Auge sieht. Es wird unsere Seele und unser Herz verändern und beeinflussen. Positiv wie auch negativ. Es muss übrigens nicht unbedingt ein Apfel gewesen sein, das hängt so ein bisschen mit mittelalterlichen Übersetzungen und Worten zusammen. Das heißt einfach nur Frucht im Hebräischen. Aber jetzt die Frau, lesen Sie es mal mit mir betont, sah, dass vom Baum gut zu essen war. Eine Lust für die Augen, verlockend, weil er klug machte. Chamed ist auch begehrenswert. In ihr wächst eine Gier nach dem Verbotenen, eine Gier nach mehr, die auch durch Rechtsbruch gestillt wird. Wenn ich das will, dann sind mir die Rechte, die Gesetze und die Ordnung egal, dann fahre ich da drüber. Dann ist eine rote Ampel keine rote Ampel. Ich will das jetzt, das haben ja Leute wörtlich in der Seelsorge gesagt. Immer ein gefährlicher Zustand, ich kenne das noch als Kind, Sie mögen lachen, war damals noch etwas sportlicher als heute. Und da gab es diese wunderbaren, das war das Topmodell von Adidas, 65 D-Mark haben die damals gekostet, lang ist her. Da kriegen Sie heute noch einen Schnursenkel dafür. Da gab es dieses wunderbare schwarz-weiße Modell Samba. Peter, du kennst wahrscheinlich noch Samba. Ich habe geträumt von Samba-Turnschuhen, so als 10-, 11-Jähriger. Und das war für mich einfach das Größte. Und ich weiß noch, als ich sie dann wirklich bekommen habe, ich bin wie stolz wie ein Pfannkuchen durch die Straßen gehabt, gedacht, alle Menschen schauen jetzt auf meine schönen Samba-Turnschuhe. Es war denen natürlich nicht so wichtig. Aber ich war total fixiert. Beim Kind ist ja so, es hängt dann scheinbar das ganze Glück dran. Und das gibt es ja dann auch später, wenn man verliebt ist. Nietzsche hat ja gesagt, verliebt sein ist eine milde Form der Geisteskrankheit. Da ist der Blick ja auch verengt. Und deswegen ist gut, man hat Menschen, die ein bisschen einen größeren Horizont in der Situation haben, um sich die sagen, du, das geht nicht gut und das ist gut oder das ist nicht gut. Also diese Verengung, schauen Sie auch, David sah Batseba und begehrte sie. Recht kann Recht bleiben. Ich will das jetzt. Sah und begehrte. Gier wird durch die Augenlust geweckt. Und das war nicht bei wenigen und ist nicht bei wenigen der erste Startpunkt für Sünden, insbesondere im sexuellen Bereich, nicht wie Hiob einen Bund mit den Augen zu machen, sich an Gott zu wenden, sondern seine Augen umherschweifen zu lassen, die Einfallstore der Augen weit offen zu halten. Die Werbung weiß das. Bei der Werbung platziert man sogenannte, so heißt es im Englischen, Eyecatcher, das heißt Augenfänger. Das ist ja meistens die gut aussehende junge Dame, die um das Produkt herum sitzt oder herumstreicht oder es in der Hand hält oder die Zahncreme und sie lächelt mit Zähnen, die es nur im Paradies eigentlich gegeben haben kann und so. Und Sie mögen sagen, natürlich, obwohl man das weiß, es funktioniert. Es gibt also Studien, obwohl Menschen das wissen von diesen Eye-Catchern und wie Werbung funktioniert, hat man Menschen vor Regale gestellt und sie haben dennoch zu den scheinbar mehr bekannten Produkten aus der Werbung gegriffen, obwohl sie das alles wussten. Es funktioniert. Eyecatcher. Dann haben wir die Ordnung Gottes, die die Schlange durcheinander bringt. Sie bespricht alles mit der Frau. Der Mann steht so seltsam passiv daneben. Die Ordnung Gottes wird auf den Kopf gestellt. Er still empfangen, sie disputieren, entscheiden, handelt, nimmt und gibt die Frucht. Das ist interessant, ich kann da jetzt nicht lange stehen bleiben. Wer hat nun eigentlich gesündigt? Adam oder Eva? Und wenn man das Neue Testament liest, und das tun sie ja alle, hoffentlich, dann ist interessant, dass das Neue Testament den Schwerpunkt total auf den Mann legt, obwohl er in der Geschichte eigentlich nur dasteht, nimmt und ebenfalls isst. Das hat sicherlich mit seiner Hauptstellung zu tun, das kann man sicherlich sagen. Wir haben in 1. Timotheus 2 sogar einen Text, wo es heißt, dass Eva völlig getäuscht wurde. Also ein bisschen, um das zu verdeuten, sie war vernebelt, sie war wie unter Drogeneinfluss. Sie hat wie eins über den Durst getrunken. Ja? Wie der Schiedsrichter, der in den 70er Jahren eine Bundesliga-Partie nach 32 Minuten abgepfiffen hat, zur Halbzeit. Ja? Er hatte vorher eine Gans gegessen und die hat er gut runtergespült. Ja? Also er war nicht ganz bei Sinn, hat er nach 32 Minuten zur Halbzeit gepfiffen. Und so war die Eva ein Stück weit umnebelt und Adam hat offensichtlich im Unterschied zu ihr ganz bewusst genommen. Er nahm und aß. Interessanterweise steht hier, was die beiden gemacht haben, ist das Gegenstück von dem, was Andrea Schäfer im Eingang gebetet hat. Sie haben angenommen. Sie haben das, was ihnen angeboten wurde, nicht nur äußerlich genommen, sondern angenommen, hereingelassen. Andrea Schäfer hat darum gebeten, dass heute das Positive bei uns ankommt. Das steht ja auch da, das Wort Gottes. Die Liebe Gottes, die Barmherzigkeit Gottes, die Gemeinschaft, das soll bei uns ankommen. Das soll man hereinlassen. Interessant ist auch, dass der Teufel die Folgen verschweigt. Das ist typisch Verführung. Das Begehrenswerte wird herausgestellt, das Negative wird heruntergespielt oder ganz verschwiegen. Er mischt die Wahrheit mit der Lüge. Er lügt nicht ganz offen, sondern er stellt in Frage und mischt dann seine Lüge unter Teile, die auch stimmen. Das nenne ich die babylonische Mischung. Und das ist die Verführungsstrategie, auf die wir uns auch in der Endzeit immer stärker einstellen müssen. Der Teufel kommt nicht mit der glatten Lüge, sondern er mischt die Lüge unter die Wahrheit. Ich habe dazu immer meinen Wunderkuchen, haben Sie wahrscheinlich schon gehört. Nehmen wir mal an, ein Mensch könnte einen Kuchen backen. Ich kann nicht einen backen, ich kann da einen bestellen, aber backen kann ich keinen. Aber ein Mensch könnte einen Kuchen backen, der alle Mineralstoffe, Vitamine, Ballaststoffe und alles optimal enthält. Und wenn Sie ein Stück von dem Kuchen essen, dann können Sie wie Elia 40 Tage Tag und Nacht durchmarschieren, ohne irgendwas zu sich zu nehmen. Ein super Kuchen. Wollen Sie ein Stück haben? Na klar. Und jetzt stellen Sie sich vor, dieser Kuchen, der Teig steht da, fertig und soll morgen gebacken werden. Und in der Nacht, bevor der Teig dann ausgebacken werden soll, kommt ein böser Mensch und macht einen Esslöffel E605, also Rattengift, in den Teig. Und dann wird er gebacken. Wollen Sie ein Stück Kuchen haben? Nee, auf keinen Fall. Na, auf keinen Fall. Aber der enthält doch all die Vitamine, all die Ballaststoffe, all die Mineralien und alles, was der Mensch braucht. Ja, das enthält er schon, aber eben auch das Böse, eben auch das Schädliche. Das ist babylonisches Prinzip. Das ist Mischung. Und es ist viel gefährlicher wie die glatte Lüge, der offene Betrug. Der Feind arbeitet mit dem Wort Gottes, er entstellt es, er verdreht es. Hat Gott wirklich gesagt, so kann man betont fragen und übersetzen, hat Gott wirklich gesagt, ihr sollt nicht essen von jedem Baum des Gartens? Er testet auch zugleich, wie wortfest sie sind. Denn Gott hat ja nicht gesagt, sie sollen nicht von jedem Baum, ich weiß gar nicht, ob Sie das gemerkt haben bei der Frage, dass das nicht stimmt, was die Schlange hier sagt. Auch wieder so geschickt ineinander vermischt. Gott hat gesagt, ihr sollt von dem einen Baum nicht essen, aber von jedem Baum im Garten dürft ihr essen, nur nicht von dem einen. Und die Schlange fragt, hat Gott wirklich gesagt, ihr sollt nicht essen von jedem Baume des Gartens? Und wir können feststellen, dass Teufel und Wort sich nicht ausschließen. Der Teufel kommt in der Verführung mit der Bibel unterm Arm. Er stellt es raffiniert in Frage. Und es ist eigentlich ein alter Zopf, dass hier die historisch-kritische Theologie mit ihrem sollte Gott wirklich gesagt haben, dieser teuflischen Frage ein wissenschaftliches Gewand gegeben hat. Statt dass das Wort des Herrn Menschen kritisiert, kritisieren Menschen das Wort und machen sich so zum Herrn über das Wort. Der Feind übertreibt, nächster Punkt, und dann kommen wir zum Kern, übertreibt und unterstellt Gott Böses. Das ist sehr wichtig, dass wir das erkennen. Hat Gott wirklich gesagt? Hat er es wirklich gesagt? Ich kann das gar nicht glauben. Eine Frage, die erstaunlich ist. Hat Gott euch das Beste vorenthalten? Ist gar wirklich wahr? Hat es wirklich verboten? Ich kann es nicht glauben. Gönnt er euch das Allerbeste nicht? Klar, ihr dürft von jedem Baum essen, ihr dürft alles haben, aber das, was Leben wirklich schön macht, das enthält er euch vor. Wie raffiniert. Ein Rabbiner übersetzt, ist wirklich so, dass Gott gesagt hat, eine Aussage, die Erstaunen und Ungläubigkeit mit dem Ziel ausdrückt, die Vernünftigkeit des göttlichen Verbots zu bezweifeln. Die Schlange liefert ja später die Begründung, warum Gott angeblich so weit gegangen ist. Sie sagt nämlich, er weiß doch, und das führt uns jetzt gleich zum Kern, er weiß doch, ich kann es nicht glauben, dass er euch das verboten hat. Nachsatz, er weiß doch, dass ihr dann sein werdet wie er. Er gönnt euch das nicht. Sie seht Zweifel, Misstrauen, Zwietracht. Und sie verheißt, wenn er Gott verlasst und sein Wort und seine Ordnung und seine Gebote, dann habt ihr das wirkliche Leben und das wirkliche Glück. Und damit sind wir beim Kern des Sündenfalls. Es geht um die Grundfrage, vertrauen wir, glauben wir Gott oder vertrauen und glauben wir dem Feind und unseren eigenen Überlegungen und Gedanken? In der Fußballsprache ausgesprochen haben, und deswegen merken wir, wie diese kleine Fehlentscheidung so eine Grundsatzentscheidung ist, in der Fußballsprache ausgedrückt haben Adam und Eva in dieser Situation die rote Karte gezückt und sie Gott gezeigt. Nur dass sie nicht des Feldes verweisen konnten, sondern sie mussten dann gehen. Und das ist etwas ganz Grundsätzliches. Sie haben Gott aus ihrem Leben verbannt. Die Quelle des Lebens, die Quelle des Heils, die Quelle des Segens. Sie haben gesagt, ohne dich fahren wir besser. Sie nahmen und aßen. Du sagst, wir sollen nicht essen. Aber das sagst du doch nur, weil du uns das Beste nicht gönnst, weil du uns das wirkliche Leben nicht gönnst. Das sagst du nur, weil du nicht Liebe bist. Da steht alles dahinter. Und jetzt haben wir dich durchschaut. Dank der Schlange haben wir dich erkannt. Und jetzt lösen wir uns von dir und nehmen und gehen unseren eigenen Weg. Und das kommt uns doch bekannt vor. Das ist die Grundsünde. Der Stolz ist besser zu wissen wie Gott. Die Grundsünde ist der Unglaube. Man sagt ja auch, wenn man jemand nicht mehr vertraut, ich kann an den nicht mehr glauben. Ich vertraue dem nicht mehr. Und wir verstehen jetzt auch, warum im Neuen Testament das Gegenstück Glaube ist. Das ist keine Leistung, sondern das ist sozusagen die Rücknahme der roten Karte. Das ist sozusagen, dass ich sage, Herr, ich glaube dir, ich vertraue dir, du meinst gut mit mir. Ich glaube, dass du ein Gott der Liebe und der Barmherzigkeit und der Gnade bist. Du bist für mich. Und ich spreche dir das Vertrauen aus. Das ist Glaube. Glaube heißt nicht alles verstehen. Glaube heißt nicht alles erklären können. Glaube heißt, in die ausgestreckte Hand Gottes einzuschauen und zu sagen, ich spreche dir mein Vertrauen aus und ich vertraue mich dir an. Das ist Glaube. Das Gegenstück von dem, was in 1. Mose 3 geschehen ist. Deswegen, wenn Jesus von der Sünde spricht in seinen Abschiedsreden, dann sagt er, betreffs der Sünde, weil sie nicht an mich glauben. Und das sagt im Johannesevangelium etwas vorher. Wer aber an mich glaubt, wer mir vertraut, wer sozusagen die rote Karte wieder hinten hineinsteckt und zu mir kommt, der hat Leben, der hat Gemeinschaft. Und das ist eine Grundfrage im Leben und ich weiß nicht, ob Sie die schon getroffen haben. Viele von uns haben die sicherlich positiv beantwortet. Aber es ist so oft im Leben in einzelnen Situationen, wem vertraue ich, wem glaube ich mehr? Glaube ich mehr, wenn ich bei der Arbeit lüge und betrüge? Wenn ich fünfe gerade sein, das fahre ich doch besser. Ist doch dumm, es nicht zu machen. Oder vertraue ich, dass ich den besseren Weg gehe, wenn ich Gottes Wort, Gottes Ordnungen folge? Also gibt es immer wieder, ich habe mir damals sehr viel Gedanken gemacht, es ist eigentlich immer wieder diese Grundentscheidung, Gott lieben oder Gott hassen, die der Mensch trifft. Im einen Fall steht er im Leben, im Licht, im anderen Fall steht er in der Finsternis, in einem unguten Weg. Misstrauen macht Beziehung kaputt. Vertrauen stellt sie her und erhält sie. Glaube ist ein Beziehungsbegriff. Wissen Sie, wir haben so eine komisch schräge Vorstellung. Gott will doch nicht Arbeitssklaven. Gott hat doch keinen Wunsch nach uns, sagt er, ich brauche mal irgendeinen, der diesen Dienst oder das tut. Sondern Gott liebt uns von Herzen. Ich liebe doch meine Kinder auch, aber doch nicht, weil sie den Rasen mähen. Es ist zwar schön, wenn sie es machen, sie kriegen auch was dafür, aber das ist doch nicht der tiefste Grund, warum man seine Kinder liebt. Und wir müssen uns von dieser Vorstellung lösen, dass Gott uns sozusagen als Arbeitssklaven sieht. Dass Gott uns nur liebt, wenn wir Leistung bringen. Sondern Gott liebt uns und er möchte Beziehung mit uns haben, Herzensbeziehung. Und er freut sich, wenn wir darauf eingehen. Und dann kann das Vertrauen, dann kann die Liebe wachsen. Und das führt uns zum letzten Punkt. Gott hat unser Vertrauen und unsere Liebe verdient. Im Garten Eden wurde ihm das Misstrauen ausgesprochen. Und wir alle haben ihm schon vielfach das Misstrauen ausgesprochen. Sind wir doch mal ehrlich. Wie oft haben wir gedacht, na, wenn ich das mache, das ist doch dumm. Das mache ich nicht. Ich mache es so, wie ich denke. Und nicht, wie das eigentlich von Gott her richtig wäre. Und wir glauben, wir fahren damit besser. Und wir hätten ein besseres Leben. Aber das Gegenstück zum Sündenfall ist, Gott hat unser Vertrauen und unsere Liebe verdient. Und das Herz des Vaters jubelt. Nicht, wenn Sie sagen, ich habe so und so viel Evangelisation gemacht. Nicht, wenn Sie sagen, ich habe so und so viel gespendet. Nicht, wenn Sie sagen, ich habe auch beim Stühlerücken mitgeholfen. Das ist alles recht und gut. Das darf aus einem Herzen der Liebe kommen. Gott jubelt, wenn Sie sagen, hier bin ich, mein Vater. Und Gott sagt, ich habe alles getan, dass der Weg zu mir wieder geebnet ist. Ich habe meinen Sohn gesandt. Ich habe mein Herz an die Angel gehängt. Ich liebe dich wirklich und deswegen bin ich in meinem Sohn für dich gestorben, als du noch ein Feind warst. Ich möchte dich, dein Herz, um dich geht es mir. Und da kannst du zunächst mal sein, wie du bist und auch unfähig und unwürdig und elend und arm in deinen eigenen Augen. Vor Gott bist du es wert und Gott liebt dich. Und sein Herz jubelt, wenn du sagst, ja, ich möchte auch. Ich möchte das rückgängig machen, ich möchte das umgekehrt machen, wie es in 1. Mose 3 war. Ich spreche dir meine Liebe, mein Vertrauen. Du bist vertrauenswürdig. Und ich musste es auch lernen, am Anfang des Glaubenslebens, da habe ich gedacht, die Bibel ist auch so ein bisschen so ein Buch von Glaubenshelden. Vorher war auch ein Titel mal mit Glaubenshelden, da zuckt es bei mir immer ein bisschen. Und da musste ich feststellen, dass die Bibel ist eigentlich auch von den Menschen, die einen guten Weg gegangen sind, ein Buch vom Versagen und der Sünde des Menschen. Aber ein Buch von der Liebe und der Treue und der Barmherzigkeit Gottes, das ist das große Zeugnis. Er, um ihn geht's. Aus Liebe steht Gott zu Abraham, obwohl er immer wieder Gott belogen hat und auch Menschen. Aus Treue lässt Gott David trotz Mord und Ehebruch nicht fallen. Aus Erbarmen rettet Gott sein ganzes Volk Israel, obwohl sie ihm so oft untreu waren. Und dieser Gott steht über unserem Leben. Und dieser Gott wird bezeugt. Und diesen Gott möchte ich bezeugen. Den Gott der Liebe, der Barmherzigkeit und der Treue. Den Gott, der unsere Liebe, unser Vertrauen verdient hat. Und ich habe schon gesagt, der Höhepunkt ist natürlich das Kreuz. Gott hat den lautesten, stummen Schrei der Welt am Kreuz getan. Er hat im Grunde nach ohne Worte gerufen, das seid ihr mir wert. Du ihm wert. Und wenn diese Beziehung wieder da ist, durch das Vertrauen, dann darf alles heil werden. Deine Ehe heilt sich aus einer intakten Gottesbeziehung. Deine Familie wird heil aus einer intakten Glaubens-, Vertrauens- und Gottesbeziehung. So könnten wir fortfahren. Das haben Menschen immer wieder erfahren. Es ist gut, Gott zu vertrauen. Es ist gut, Gott zu lieben. Ich denke hier auch an Helma, deren Geschichte ich vor einiger Zeit mitbekommen habe. Sie hat eine ganz schwere Kindheit gehabt, 3 Brüder. Und dann, als das vierte Kind kam, als das vierte Kind kam, sollte endlich der ersehnte Junge kommen. Und dann war es wieder nur ein Mädchen. Die Mutter hat sie kaum auf die Arme genommen. Erst Jahre später, als der Kinderarzt sie beim Untersuchung mal der Mutter auf den Schoß setzte, da saß sie auf dem Schoß der Mutter. Wenn andere Menschen kamen, wurde sie vorgestellt, da kommt das Gör, das ein Junge werden sollte. Sie wurde viel geschlagen, zu Hause wurde viel gestritten. Sie hat auch viel eingenässt, hat die Mutter sie Missstück genannt und das machst du mit Absicht. Dann wurde allerdings festgestellt, sie hat eine zu kurze Harnröhre. So wurde operiert, sie war 9 Monate im Spital und ganze 3-mal haben die Eltern dieses Mädchen besucht in diesen 9 Monaten. Sie hat allerdings eine Oma, bis 13 hat sie mit ihr im Zimmer geschlafen und sie hat ihr Bibelgeschichten erzählt, unter anderem auch die Geschichte von Lazarus. Als sie dann ins jugendliche Alter kam, junge Erwachsenenalter, hat sie sich völlig abgewandt von den Eltern. Sie sagt selber, jedes Wochenende Party in der Bikerszene mit Gewalt, Alkohol, Drogen und Sex mit irgendeinem Mann. Wir sind die, vor denen uns unsere Eltern immer gewarnt haben. Das war ihr Lebensmotto. Sie wurde dann Präsidentin eines Rockerclubs, rutschte in die Sadomaso-Szene ab. Es gab viel Gewalt, viel Enttäuschung. Und dann war sie völlig am Boden. Und als sie so völlig am Boden war, da hat sie einen Mann kennengelernt. Und hat das erste Erstaunen hier war schon, die anderen Männer wollten sich mit mir immer abends treffen, weil sie nämlich anschließend mit mir ins Bett wollten. Und der wollte sich mit mir, und sie hatte zwischenzeitlich jetzt 2 Kinder, zum Frühstück treffen. Das war schon sehr ungewöhnlich. Und sie ist zu ihm hingefahren, ordentliche Wohnung. Und als er eine Zeit lang mal aus der Wohnung war, hat sie dann so in sein Regal im Wohnzimmer geschaut und da eine Bibel entdeckt. Und da wieder die Geschichte von Lazarus. Und sie schreibt nun selber, in diesem Moment wusste ich plötzlich mit absoluter Gewissheit, Jesus kommt niemals zu spät und er liebt auch mich. Kein Mensch kann mich so lieben wie er. Und dies, obwohl er mich kennt und all meine Schuld weiß. Und jetzt sagt sie zu Jesus, jetzt bin ich bereit. Wenn es dich gibt und du mich so liebst, dann komm in mein Leben. Sie spricht Gott das Vertrauen aus. Und Gott ändert ihr Leben. Sie hört natürlich auf, Präsidentin dieses Rockerclubs zu sein. Sie sagt da ab. Heute verteilt sie Bibeln, kocht für andere Menschen und dient aus Liebe Gott. Sie sagt, Jesus Christus sitzt jetzt am Lenker meines Lebens. Gott hat unsere Liebe, unser Vertrauen verdient. Finden Sie nicht auch? Amen. Wir wollen beten und uns dazu erheben. Lieber Vater, wir danken dir, dass du uns in vielfältiger Weise, so ganz unterschiedlich, immer wieder neu bezeugst, dass du vertrauenswürdig bist, dass du treu bist, dass auf dich Verlass ist, dass du deine Zusagen einhältst. Und wir danken dir, dass du uns nicht lässt, trotz unserer Sünden, trotz unserer Untreuen. Und wir danken dir, dass du so bist, wie du bist. Und wir wollen ganz bewusst heute Morgen dir noch einmal das Vertrauen aussprechen. Vielleicht für den einen oder anderen zum ersten Mal ganz bewusst sagen, wir glauben, du meinst es gut mit uns. Es ist nicht so, dass uns das Beste nicht gegönnt wird, sondern du willst das Beste für uns aus Liebe. Und drum wollen wir uns dir anvertrauen, dir vertrauen und unser Ja dir geben. Heute und immer wieder neu. Und dir danken, dass dein Ja über unserem Leben steht und dass du uns nicht lässt in deiner Barmherzigkeit und in deiner Liebe. Und ich danke dir, dass heute Morgen niemand in diesem Raum ist und niemand, der diesen Vortrag hört, für den dein Erbarmen und deine Liebe und dein Ja nicht gilt. mag er in seinen eigenen Augen noch so unwürdig sein, noch so elend, noch so sündhaft, noch so ein Versager, noch so viele Untreuen sein. Du vergibst und du nimmst an und du hältst und du liebst. Hab von Herzen Dank. Amen.